Herzlich willkommen zu Ein Mann, eine Frau, ein Gespräch. Eine Sonderfolge aus Brandenburg, aus meiner Zeit im Coconut, dem Coworking Space hier in Brandenburg. Und neben mir sitzt diesmal nicht der Christian, aber es sitzt ein anderer Mann neben mir, nämlich der Matthias. Hallo Matthias.
Hallo.
Wie heißt du?
Ja, ich bin Matthias Haltenhof.
Und wo wohnst du? Wo kommst du her?
Ich komme ursprünglich aus Magdeburg und mittlerweile, ich komme immer so ein Stück südlicher, bin mittlerweile in Halle gelandet und in Mitte Deutschland, also in Leipzig bin ich auch oft unterwegs, auch aus beruflichem Umfeld her.
Also aus Mitteldeutschland. Und was machst du beruflich?
Ich bin beruflich selbstständig und ich betreibe eine Website rund um die Fotografie, genauer gesagt die Landschaftsfotografie. Und von den Sachen, die da dahinter stehen, ist es natürlich das Online-Marketing, so von den Fähigkeiten, die Suchmaschinenoptimierung her.
Ja, da werden wir uns noch drüber unterhalten. Und zwar über zwei Dinge, über die Website, die du betreibst, über Landschaftsfotografie und wie man davon lebt, wie man letztendlich von einer Website und von einem Blog lebt. Du bist hier und machst Ferien hier in Brandenburg oder arbeitest du hier?
Also Ferien sind es, glaube ich, weniger. Also ich bin schon zum Arbeiten hier, Laptop ist natürlich auch dabei. Und jetzt ist die Zeit, wo ich natürlich, wenn ich hier bin, auch an der Website arbeite. Aber ich will mir für die Tage auch ein bisschen Zeit für mich selbst nehmen, viel lesen. Einfach ein bisschen Zeit zum Nachdenken haben, auch was die Planung für das nächste halbe Jahr angeht. Und mich am Ende auch mit mir selbst beschäftigen.
Hast du was Besonderes vor im nächsten halben Jahr?
Sagen wir mal, am Anfang des Jahres mache ich mir immer einen Plan, was ich dann in dem Jahr so machen möchte. Und dann, wenn es das erste halbe Jahr rum ist, dann gucke ich auf diesen Plan drauf und schaue dann, was davon schon abgehakt ist oder was ich noch machen möchte. Und manche Sachen fallen dann halt auch weg, weil mir die nicht mehr so wichtig sind. Und so war es halt dieses Jahr, dass viele Themen weggefallen sind und ich jetzt gucke, was fürs zweite Halbjahr noch für Themen auf dem Tisch sind. Und da steht dieses Jahr auf jeden Fall unter dem Zeichen Gesundheit. Und darüber hinaus natürlich auch noch die Fotografie-Website weiter ausbauen.
Also Themen meinst du nicht redaktionelle Themen für deine Website, sondern so Ziele, die du dir setzt in dem Jahr?
Genau. Ja. Und das sind auch nicht nur unbedingt berufliche Themen, sondern es betrifft halt wirklich mein ganzes Leben.
Okay, das heißt, das ist bei dir so integriert auch? Also du lebst Arbeit und Privates so integriert?
Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, inwieweit sich das konsequent durch mein Leben zieht, aber ich habe irgendwann auch schon zur Angestelltenzeit irgendwie aufgehört, so zwischen Arbeit und Freizeit zu trennen, weil damals habe ich halt als Suchmaschinenoptimierer einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet und dann war immer das Thema, okay, da ist jetzt noch die und die Konferenz und grundsätzlich habe ich Bock, dahin zu fahren, aber ich habe ja Lust drauf. Ist es dann noch Arbeit? Fühlt es sich dann noch wie Arbeit an? Und so verschwamm das dann mit der Zeit, dass es jetzt irgendwie Freizeit und Arbeit ist. Und grundsätzlich bin ich da heute ein ganz, ganz großer Freund davon, das als eins zu betrachten, nämlich ein Leben. Und das versuche ich auch heute hier zu tun. Also ich versuche dann irgendwie die Tage auch so zu gestalten, dass ich nicht sage, ich arbeite jetzt quasi Montag bis Freitag, wenn ich hier bin, und mache Samstag, Sonntag frei, sondern es ist immer so ein bisschen so eine Mischung aus beiden.
Ja, das kenne ich. Also ich bin ja auch selbstständig und das mache ich schon auch. Also ich versuche schon, mir die Wochenenden so ein bisschen als Wochenenden zu halten, weil ich dann auch Leute treffe, die wiederum Wochenende haben und in der Woche nicht so viel Zeit haben. Aber klar, es ist natürlich dann schon fließend und in der Woche sind dann auch manchmal Tage, die eher Wochenendtage sind als andere Tage oder wo ich mich dann mit mir und meinen Dingen, meinen privaten Dingen beschäftige.
Ja, das ist ja auch, wenn man so will, wenn man sich die Arbeit als Selbstständiger so halbwegs selber einteilen kann, ist es ja auch ein Vorteil zu sagen unter der Woche, hey, Dienstagnachmittag, ich habe jetzt gerade echt ein Tief und ich mache heute ein bisschen weniger und dann setze ich mich aber am Samstag nochmal 2 Stunden hin und kann das halt wieder reinholen. Ich finde, diese eigene Zeiteinteilung ist halt ein riesengroßer Vorteil.
Ja. Hast du denn in deiner Angestelltenzeit, war das da auch mal problematisch?
Du meinst, dass ich das selber so einteilen wollte oder dass ich diese Mischung nicht mehr so gesehen habe?
Ja, hier fahren gerade Landmaschinen im Hintergrund vorbei. Hier ist nämlich gerade Erntezeit in Brandenburg. Ja, weil also als Selbstständiger finde ich, hab ich ja unmittelbar was davon, wenn ich mich mehr einbringe. Als Angestellter ist es nicht unbedingt so. Oder hattet ihr dann Zeiterfassung oder konntest du das regeln irgendwie mit deinem Chef oder wie war das?
Wir hatten eine Zeiterfassung, aber ich war natürlich damals trotzdem an die ganz normalen 40 Stunden gebunden. Und ich glaube, man richtet einfach sein Leben auch halbwegs dann darauf aus, dass man in der Zeit irgendwie produktiv ist oder zumindest in den ersten 6 Stunden. Und irgendwann flacht es halt eh ab. Da gibt es auch Studien in der Richtung, dass es nicht viel nimmt, ob jemand von der Produktivität her jetzt eine 40- oder eine 30-Stunden-Woche macht. Was am Ende rauskommt, ist wahrscheinlich recht ähnlich. Aber wir hatten damals keine Möglichkeit, jetzt irgendwie zu sagen, ich verschiebe dann das aufs Wochenende. Sondern da gab es auch sowas wie Kernzeiten. Und da musste man sich natürlich auch dran halten.
Ja, ja. Ah, ich kenne das. Ich sag auch immer, also eine 30-Stunden-Woche oder wenn jemand auf 80% reduzieren will, das ist für den Arbeitgeber eigentlich Gold, weil er kriegt 100% der Leistung und muss nur 80% bezahlen. Mhm. Fotografie. Du beschäftigst dich mit Fotografie.
Genau.
Du hast aber nicht Fotograf gelernt. Wie bist du da hingekommen?
Bei mir war das damals während des Studiums. Ich habe neben dem Studium um mir das zweite Studium, das erste habe ich nämlich vergeigt. Das zweite,
was hast du studiert?
Ja, ich habe Informatik mal angefangen.
Ja.
Und habe aber die damalige Zeit viel mehr mit Videospielen verbracht, als wirklich zu studieren. Also ich war hauptsächlich eingeschrieben. Und dann war es aber so, dass ich fast...
Wie lange hast du Videospiele gespielt? Hauptberuflich?
Viel zu lang. Also das war wirklich eine Zeit, ich glaube, insgesamt kann man von durchaus 7, 8 Jahren sprechen.
Ui.
Das ging auch vor dem Studium schon los.
Ja.
Und es ist jetzt rückblickend auch nicht so, dass ich die Zeit irgendwie bereue, weil ich habe damals auch ein gewisses Selbstbewusstsein aufgebaut, was ich halt vorher nicht hatte. Und ich habe echt super Leute kennengelernt und mit denen einfach eine ganz tolle Zeit gehabt. Das war die Zeit, wo das Internet noch nicht so groß war, wo die LAN-Partys aktiv waren.
Wann war das ungefähr? In Jahren?
Ich sag mal, das ging ungefähr so 98 los,
ja,
und dann halt bis ungefähr so 2005, 2006.
Okay, und da hast du studiert.
Also die Zeit, wo ich da wirklich eingeschrieben war, erstes Studium, war von 2000 bis 2003.
Ja.
Und du musst natürlich dann irgendwann die Anzahl von Prüfungen geschafft haben. Das ging nicht durch und daraufhin kam dann ein entsprechender Brief bei meinen Eltern an, die das natürlich nicht so toll fanden. Und es war rückblickend, hätte ich mir gewünscht, hätte ich das wahrscheinlich ganz anders machen sollen. Da hat mir auch irgendwie so der Weitblick gefehlt und ich hätte dann fast eine Ausbildung angefangen.
Ja.
Und wegen meiner damaligen Freundin bin ich aber in meinem Studienort damals in Köthen geblieben und habe dann Information Management angefangen.
Ja.
Das ist also eine Kombo aus Informatik und Marketing. Und hatte dann auch das Glück, die richtige Lerngruppe zu finden und wir haben uns irgendwie so gegenseitig alle durchgezogen. Und das zweite Studium hab ich dann fertig gemacht, aber da kam dann am Ende durch beide Studiengänge auch jede Menge Semester zustande.
Okay, aber liebe Eltern, die ihr mithört, es ist doch noch was aus dem Matthias geworden, denn er lebt jetzt von, du lebst jetzt von deiner Website.
Ganz genau,
ja.
Ja.
Wir haben noch nicht geschafft, den Bogen zur Fotografie zu schlagen.
Ja, also ich hatte während des zweiten Studiums, weil ich dann auch keinen BAföG mehr bekam, angefangen nebenher zu arbeiten und war in einer Art Callcenter tätig. Und habe dort für ein großes B2B-Unternehmen den Kundenservice gemacht, also nicht als einziger, sondern als Mitarbeiter von vielen. Und habe unheimlich viel gelernt in der Zeit. Und dadurch, dass ich nebenher dort ein bisschen was verdient habe, gab es dann ein Monatsende, wo ich noch ein paar Euro auf dem Konto hatte und so als mit einer gewissen Informatik, wie sagt man, Affinität, war es halt so, dass ich geguckt habe, könnte ich mir noch irgendwas kaufen davon. Und dann kam ich halt darauf, mir eine kleine Digitalkamera zu kaufen, damit so ungefähr 300 Euro gekostet und habe damit angefangen zu fotografieren und habe dann Bilder, die ich aus einer so einer Art Foto-Community und Kunst-Community im Netz kannte, nachzuahmen und habe die versucht, so gut wie möglich auch so zu fotografieren. Und dann kam dieser Enthusiasmus für die Fotografie auf und das war ungefähr so 2004, 2005 rum.
Also du hast geguckt, was gibt es, welche guten Fotos gibt es, die gefallen mir und die hast du versucht dann nachzustellen.
Genau, genau.
Und dann experimentiert dann auch mit Blende und Belichtungszeit und hast dich dann darüber mit solchen Sachen beschäftigt?
Ja, das war mit der kleinen Kamera noch nicht so ganz einfach, weil die nicht alle Einstellmöglichkeiten geliefert hat.
Ja.
Aber da kam natürlich dann irgendwann auch die nächstgrößere. Und da habe ich das versucht, genauso nachzubauen, ja.
Und das schien ja ganz gut zu gehen, dann autodidaktisch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe super viel im Netz mich belesen und gelernt. Da gab es halt viele Foren und dann war es auch recht einfach, mit den anderen Fotografen in Kontakt zu kommen, auch in dieser Bilder-Community dort. Da konnte man halt einfach fragen, hey, wie hast du denn das gemacht? Wie waren die Einstellungen dafür? Und wie war das Licht und so weiter? Und da habe ich unheimlich viel aus dem Netz gelernt in der Zeit.
Das ist ja auch so das Wesen des Internets ursprünglich, dass man die Dinge so miteinander teilt und jeder davon profitiert. Du machst hauptsächlich Landschaftsfotografie. Mhm. Was fasziniert dich daran?
Ich habe zum Anfang viele Fotografierichtungen ausprobiert in dieser Lernphase und dann ist mir halt war es so, dass ich immer mehr Landschaft fotografiert habe und ein Stück Architektur. Das liegt daran, dass ich irgendwie auch so einen Designzweig in mir habe. Und das waren einfach die Motive, die mich am meisten interessiert haben. Und ich vermute, das kommt halt auch daher, weil ich früher mit meiner Familie viel Zeit in der Natur gemacht habe. Wir haben so ein bisschen in einem Außenbezirk von Magdeburg gewohnt und waren da auch viel mit dem Fahrrad unterwegs und über die Elbe übergesetzt und drüben auf den Elbwiesen gefahren, waren Picknicken. Und ich glaube, dass die Kindheit da eine große Rolle spielt, dass mir die Natur heute noch so gefällt.
Hat das Fotografieren deinen Blick auf die Welt verändert? Er schweigt und denkt nach. Ich muss ein bisschen Untertitel hier geben.
Mit Sicherheit hat meine Wahrnehmung nochmal geschärft. Ich glaube, wenn ich so an die Informatikzeiten denke, dann bin ich da auch eher pragmatisch durch die Welt gegangen und aus einem Sonnenuntergang oder sowas habe ich mir nicht allzu viel gemacht. Das hat sich auf jeden Fall verändert durch die Fotografie. Das ist ein bewussteres Wahrnehmen und manchmal ist das Analytische immer noch dabei und dann konzentriert man sich halt eher auf die Fotografie als auf das Wahrnehmen und da muss man immer eine ganz gute Mischung aus beiden finden.
Also wenn ich das so übersetze, sich nicht nur auf die Technik des Fotografierens zu fokussieren, sondern auch den Bildausschnitt wahrzunehmen oder das wahrzunehmen, was man dann darstellen möchte.
Ja, vielleicht sogar noch eine frühere Ebene. Man kann grundsätzlich die Technik dahinter erlernen, Kameraeinstellungen und so weiter. Aber Bildkomposition kann man auch vieles erlernen. Und was du aber nicht erlernen kannst, sondern was du einfach in dir hast, ist für bestimmte Motive was zu empfinden und eine Meinung für irgendwas zu haben. Das ist ja nichts, was im Prinzip mit der Fotografie zusammenhängt, weil du irgendwas besonders schön findest oder, also es muss ja auch nicht mal Schönheit sein, das ist ja nur eine kleine Seite der Fotografie, sondern auch bedeutsame Bilder zu machen, wo es um was geht, was irgendwie gezeigt werden soll. Das heißt grundsätzlich zu dem
Kannst
Thema...
Kannst du da ein Beispiel nennen, bedeutsame Bilder machen?
Bedeutsame Bilder sind mit Sicherheit zum Beispiel bestimmte Kriegsfotografien, da denke ich an James Nachtwey, ja, der auch im Vietnamkrieg fotografiert hat. Und das sind Bilder, um das der restlichen Welt auch irgendwie zu zeigen, was da passiert ist.
Also auch so einen Blick für den Moment zu haben,
ja,
einen Blick für das Motiv zu haben in dem Moment.
Ja, das ist eine ganz andere Herangehensweise, weil bei meinen Bildern geht es ja primär um das Ästhetische und sage ich mal bei seinen Bildern, und das will ich gar nicht vergleichen, um Himmels Willen, ist es das Inhaltliche viel stärker.
Ja.
Und mit was man auch immer sich beschäftigt, man muss irgendwie eine Meinung dazu haben, egal in welche Richtung das geht. Weil wenn man irgendwas lieblos fotografiert, wenn man einfach nur hofft, ein schönes Bild davon zu machen, dann ist das auch in dem Bild irgendwie festgehalten und der Betrachter nimmt das auch wahr.
Okay, spannend. Du hast mir erzählt, dass du hochsensibel bist.
Ja.
Was heißt das?
Hochsensibel ist, man kann sich das so vorstellen, jeder nimmt ja bestimmte Arten von Reizen wahr und kann damit umgehen. Und das Beispiel, was ich in dem Zusammenhang immer gerne sage, ist, stell dir vor, wir würden jetzt irgendwo am Spielplatz sitzen und würden uns da unterhalten. Und da sind natürlich auch ein paar Kinder, die dort spielen. Und dann ist es so, dass die Kinder natürlich auch mal laut sind. Und dann fällt es mir schwer, beim Gespräch weiter zuzuhören, weil ich natürlich auch die Kinder wahrnehme. Und du würdest dann vielleicht zu mir sagen, hey, hör doch einfach nicht hin dort. Und das Problem ist aber, ich nehme das immer wahr und ich kann das nicht einfach abstellen. Also mich dann auf unser Gespräch zu konzentrieren, das fällt mir in dem Moment viel, viel schwerer, wenn mich was anderes noch ablenkt. Ich kann das quasi nicht immer wegblenden. Das heißt, die Reize, die so aus der Umwelt reinkommen, die nimmt man immer wahr. es ist so, dass im Prinzip jeder Mensch so ungefähr 20% seiner Zeit grundsätzlich auch sehr sensibel ist. Und bei den Hochsensiblen ist es aber so, dass die ganze Zeit diese Reize reinkommen und das dann auch in irgendeiner Form eine Reizüberflutung verursachen kann. Das heißt, nach einem intensiven Gespräch bist du irgendwie als Hochsensibler, bist du dann erstmal fertig und brauchst erstmal eine Pause, ein bisschen Auszeit, kein Gespräch und brauchst erstmal kurz Ruhe, bis du wieder da bist. Das heißt, es ist so, dass ich halt in meinen Alltag versuche, viel mehr Pausen einzubauen.
Das wäre jetzt meine Frage. Wie zeigt sich das im Alltag? Bist du da schneller überfordert oder musst du dich da anders einrichten?
Ich brauche mehr Pausen. Und da ich es jetzt mittlerweile weiß mit der Hochsensibilität, gestalte ich natürlich meinen Alltag auch so, dass ich das besser berücksichtige. Eine ganz wichtige Erkenntnis, zu merken, dass ich hochsensibel bin. Bin über einen Blogartikel da drauf gekommen. Und vielleicht so als Beispiel, wenn ich irgendwie zu meiner Familie nach Magdeburg fahre, dann bin ich irgendwie eine Stunde im Auto und dann fahre ich bewusst ein bisschen früher los, um dann nach der Autofahrt, weil mich Autofahren auch anstrengt, irgendwie noch 10 Minuten Pause zu haben, gehe dann noch einmal um den Block und danach bin ich aber wieder frisch und kann ganz, ganz offen auf meine Familie zugehen.
Ja. Ich kenne das von mir so, dass ich, wenn ich einen Workshop hatte, so einen Tag mit einem Kunden, dass ich versuche in der Selbstständigkeit danach einen Tag einzubauen, wo ich nicht mit Menschen unterwegs bin, weil ich da so sozial einmal runterfahren und wieder hochfahren muss. Weil das so intensiv ist, einen Workshop-Tag zu haben, wo ich mich so intensiv mit den Leuten auseinandersetze, dass ich danach nicht wieder so den intensiven sozialen Kontakt habe. Oder ich versuche zumindest den Tag dann so zu gestalten, dass ich möglichst wenig Termine habe,
das heißt, der mir
das abfordert.
Also auch an dem Abend des Workshopstages bist du dann sowieso Knülle, aber am nächsten Tag brauchst du auch erstmal so ein bisschen Regeneration.
Ja, manchmal hat man ja 2 Workshop-Tage, aber ich versuche dann an dem Abend auch wirklich nichts mehr zu machen oder mir dann nichts mehr abzufordern.
Mhm. Ja. Bei mir ist es auch so bei Konferenzen, wenn jetzt irgendwelche, sag ich mal, Online-Marketing-Konferenzen sind, dann ist es bei den meisten so, dass es heißt, okay, ab 20 oder 22 Uhr gehen wir noch da und da was trinken. Aber das sind dann schon die Zeiten, wo ich sage, alles klar, ich bin nicht dabei, sondern ich muss halt die Konferenzinhalte heute für mich verdauen und mache eher einen ruhigen Abend im Hotel und lasse da diese Pause zu.
Ja, das geht mir genauso. Oder dass ich zwischendurch einfach auch mal Sessions auslasse, wo ich mich dann in eine Ecke zurückziehe und mich dann mal so abschalte. Mhm. Ja, das kenne ich. Wie bist du darauf gekommen, weil du zwischendurch sagtest, seit ich das weiß?
Ja, es ist, glaube ich, also gut, Hochsensibilität ist was auch noch erforscht wird. Aber ich denke, man ist schon einen Großteil seines Lebens hochsensibel. Das passiert nicht irgendwann, so von wegen 7 Jahre Hormonumstellung oder sowas. Das spielt ja vielleicht auch damit rein. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das bei mir schon mein ganzes Leben so ist. Und ich wusste das aber noch nicht mein ganzes Leben und es gab halt verschiedene Stresssituationen, auch in meiner Jugend, wo ich dann anderen Leuten gegenüber total grantig und bösartig reagiert habe. Und heute weiß ich halt, dass es mit einer Überforderung in der Situation zusammenhing, was auch mit der Hochsensibilität einherging. Und hätte ich damals das schon gewusst, dass ich hochsensibel bin, dann hätte ich diese Situation für mich ganz anders abfedern können und hätte denjenigen nicht angefahren in der Zeit. Und ich weiß es halt seit ungefähr, ich sag mal so 3,5 Jahren, seit ich diesen Blogartikel durch Zufall gelesen habe. Und da waren halt viele Sachen drin, wo ich mich einfach wiedergefunden habe.
Das heißt, da waren so Fragen drin, die man da beantworten konnte oder wo man sagen konnte, wenn du so und so viele Fragen mit Ja beantwortest, dann ist es wahrscheinlich oder wie war das?
Ich denke, der Blogartikel war eine Beschreibung von einer Hochsensiblen, die von sich selber erzählt hat, wie es ihr geht mit bestimmten Situationen. Und da habe ich mich wiedergefunden, aber es gibt auf der anderen Seite im Netz auch diverse Hochsensibel-Tests, die genau wie du sagst, mit Fragen sind. Und ich hatte mir danach auch ein Buch gekauft und ich glaube, in dem Buch waren irgendwie so, der erste Hochsensibel-Test war mit, ich glaube, 24 Fragen und ich hatte davon 21 mit Ja beantwortet.
Wie hieß das? Weißt du das noch auswendig?
Das ist von der Elaine Aron, Bist du hochsensibel, heißt das Buch.
Okay, wir verlinken das mal in den Shownotes. Ich würde da nochmal gerne drauf eingehen. Ist es jetzt in der Selbstständigkeit für dich als Hochsensibler leichter? Und was war im Angestellten-Dasein anders?
Ich kann mich entsinnen, dass es im Angestelltenverhältnis so war, dass ich natürlich auch mit mehreren Leuten in einem Büro saß. Kein Großraumbüro in dem Sinne, aber das waren halt schon mal
so ein Gruppenbüro.
So 3-4 Leute. Und da saß auch ein Projektmanager mal mit drin, der natürlich die meiste Zeit auch mit den Kunden telefoniert hat. Und die Büros waren nicht sonderlich gut gedämmt. Und dadurch war natürlich von der Lautstärke her das schon ein Problem, das kann ich so sagen. Also generell ist das Thema Lautstärke bei mir das, was mich, glaube ich, am meisten anstrengt. Und das ist was ich jetzt in einer Selbstständigkeit anders machen kann, denn ich habe jetzt mein Einzelbüro und sorge auch dafür, dass das da einigermaßen ruhig ist. Da sind auch so ein paar Eierschachteln an den Wänden und das hat zum einen, weil ich auch Videokurse mache, den Hintergrund, dass die Akustik besser ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch für mich selber, wenn ich dort täglich arbeite, von der Akustik her viel angenehmer, wenn ich das ein bisschen einschränke.
Ja, inwieweit gibt es einen Zusammenhang zwischen deiner Leidenschaft für Fotografie und der Hochsensibilität?
Das ist nicht so einfach, nicht so stichhaltig zu sagen. Ich glaube, dass Fotografen in den meisten Fällen ein bisschen offener für ihre Umgebung sind und vielleicht mehr wahrnehmen. Und das spielt natürlich dann beim Bilderfinden und Wahrnehmen auch wieder eine Rolle. Also ich kann mir vorstellen, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber ich kann es jetzt nicht hundertprozentig auf mich beziehen.
Ja, du lebst von deinem Blog und von deiner Website.
Genau.
Das war nicht immer so, ne?
Das war längst nicht immer so. Also die Website gibt es jetzt halt so seit, ich glaube, 2006 ungefähr. Und damals, da startete das als Plattform, um meine eigenen Bilder zu zeigen. Also es hatte mit einem Blog oder sowas, was das heute ist, noch gar nichts zu tun. Das heißt, das habe ich wirklich seitdem erst aufgebaut. Bin auch, ich glaube, so 2011 rum erst auf WordPress geswitcht, auf das Content-Management-System dahinter. Und habe dann irgendwann angefangen zu bloggen. Also das war ein langer, langer Weg. Und vielleicht kommen wir später noch auf das Thema Suchmaschinenoptimierung zu sprechen.
Ja.
Da habe ich einfach Schritte davon damals schon gemacht, wo ich noch nicht wusste, dass mir das in der Suchmaschinenoptimierung heute hilft.
Das war?
Na, ich habe zum Beispiel Gastartikel auf anderen Blogs geschrieben.
Ja.
Und ich fand es einfach nur toll, die Möglichkeit zu haben, dort was zu schreiben.
Aber die verlinken dann zu dir.
Genau, genau. Und da wusste ich aber noch nicht, dass das für die SEO irgendwie gut tut.
Ja, das erhöht dann dein Ranking bei Google, um das mal für andere zu übersetzen. Also
ganz
je mehr
genau.
Links auf deine Website sind, desto höher ist dann dein Ranking bei Google. Wenn ich dann was suche zum Thema Fotografie oder deinen Namen, dann taucht deine Website als erstes auf.
Genau, das ist wie so eine, also jeder Link ist wie so eine Empfehlung für die eigene Website.
Und worüber schreibst du dann auf deiner Website?
Ja, mir geht es grundsätzlich darum, ich habe halt ganz, ganz viel Freude in der Fotografie. Fotografie hat mich auch in wirklich dunklen Zeiten begleitet und konnte mich dadurch wieder aufraffen. Und ich habe da nach wie vor eine große Freude dran und ich versuche diese Freude irgendwie weiterzugeben über die Website. Und mein Ziel ist es, dass ich Leuten damit helfen kann, auch Fotografie zu lernen. Und das mache ich in verschiedenen Blogartikeln und in 2 Videokursen.
Ja, und die Videokurse, die kann ich bei dir runterladen?
Genau, also die sind über die Website erhältlich und die kann man halt nach dem Kauf dann direkt runterladen und anschauen.
Nach dem Kauf hast du gesagt, also du lebst davon. Jetzt wollen viele Leute von dem Blog, den sie betreiben, lesen, erleben. Wie machst du das? Was sind deine Haupteinnahmequellen?
Also die Videokurse machen gar nicht so einen großen Anteil aus. Den Leuten geht es halt auch darum zu sehen, wie die Bilder aufgenommen sind und dann kommt eben dieser Lernfaktor wieder zum Tragen und mit welcher Technik die Bilder aufgenommen sind. Das heißt, die schauen dann halt auch, welche Kamera nutze ich, welches Objektiv und da empfehle ich dieses Equipment und verlinke dann zu Amazon rüber und wenn jemand dann das Objektiv oder die Kamera bei Amazon kauft, dann kriege ich eine kleine Provision und dieses Modell nennt sich Affiliate Marketing. Und ein größerer Teil der Einnahmen kommt über dieses Affiliate-Marketing zustande.
Das heißt, du lebst dann hauptsächlich von dem Affiliate-Marketing.
Genau.
Hast du auch Werbung auf deiner Seite?
Noch nicht. Ich bin gerade dran, damit mich anzufreunden. Ich will mal auch sehen, wie das von meinen Lesern wahrgenommen wird, weil ich glaube, das kann auch ein durchaus negativer Aspekt sein. Aber wenn man das vielleicht dezent einstreut, dann ist es was, was ein kleines Zubrot jetzt mit sich bringen kann.
Ja, machst du gesponserte Artikel auch?
So gut wie gar nicht. Es passiert manchmal, dass ein Hersteller mich fragt, ob ich jetzt beispielsweise ein Stativ testen möchte und er mir das zuschickt und das mache ich dann auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir jemand einen komplett fertigen Artikel schicken kann und ich veröffentliche den einfach nur als Sponsored Post.
Und das Stativ, das du testest, das testest du dann aber auch wirklich ehrlich. Also wenn du sagst, das funktioniert nicht oder das ist Schrott oder es funktioniert nur in den und den Situationen gut und in anderen nicht, dann sagst du das auch so.
Ja, ja. Also das sage ich auch, wenn jemand bei mir eine Anfrage stellt, ob ich irgendwie das Produkt testen möchte, dann sage ich, wenn mich das auch inhaltlich interessiert, ja, bin ich gern bereit dazu und sage dann auch, aber dass ich in dem Beitrag auch die ehrliche Meinung dazu schreibe. Das heißt, wenn mir da irgendwas nicht gefällt dran, dann schreibe ich das auch rein. Und es gab auch durchaus schon Blogartikeln von einigen Druckdienstleistern, die da nicht besonders gut weggekommen sind.
Also Fotodruckdienstleister
genau,
dann.
Genau.
Ja, ja. Ja. Okay, also hauptsächlich von Affiliate. Das finde ich total spannend, dass da so viel bei rumkommt, ja, dass du da Miete und alle Ausgaben, die man so hat, davon bezahlen kann.
Ja, also ich glaube, das funktioniert halt für mich, weil es die Fotografie ist. Und ich denke, da gibt es aber für viele Blogs auch andere Möglichkeiten, das zu monetarisieren. Du hast schon die Werbung angesprochen, die Werbebanner. Ja. Ich denke, wenn man da lang genug dran bleibt und auch dann eine gewisse Anzahl von Lesern hat, dann ist es durchaus möglich, da schon mindestens seine Miete mit zu finanzieren.
Ja, ja, ich habe ja auch, ich habe mal einen Gartenblog betrieben, wo ich einfach auch nur ausprobieren wollte, ob das funktioniert so monothematisch. Und ja, ich habe das jetzt nicht bis Ultimo betrieben, aber ich habe schon so an den Anfragen und an den Kooperationsangeboten bemerkt, wenn ich das jetzt ernsthaft betreiben würde, da würde auf jeden Fall die Miete bei rumkommen.
Ja.
Das schon.
Ja.
Nochmal zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Das machst du dann ganz bewusst, Suchmaschinenoptimierung auch?
Ja, es ist nicht mehr so wie früher, dass man bestimmte, ich sag mal, SEO-Tätigkeiten macht und dann läuft die Sache, sondern es geht halt viel heute ineinander über. Das heißt, ein Großteil meiner Arbeit ist heute einen Blogartikel zu schreiben und den Blogartikel so gut wie möglich zu machen, sodass das Thema, wenn es jetzt beispielsweise um Bildkomposition geht, auch beim Leser ankommt. Also da steht das Erklären im Vordergrund und es ist jetzt nicht so, dass ich weiß, ich schreibe jetzt über Bildkomposition und dann muss ich 20 Mal das Wort Bildkomposition in dem Artikel drin haben, sondern ich überlege mir das Thema. Und dann gucke ich auch, was in dem Bereich über Google gesucht wird, mache eine sogenannte Keyword-Recherche.
Ja.
Und dann
wie macht
sehe ich,
man die?
Also ein ganz einfacher Schritt ist beispielsweise, dass du dein Thema, was du im Kopf hast, in Google eingibst und du drückst aber, bevor du das Wort abschickst, noch nicht auf Enter.
Dann ergänzt er das ja
immer
so.
Dann ergänzt er es und dann siehst du, was hier Nutzer auch noch so gesucht haben. Und das ist schon mal so ein erster Anhaltspunkt, um dir zu überlegen, das sollte vielleicht in meinem Artikel vorkommen und der Artikel könnte so und so strukturiert sein.
Ja.
Ja, also grundsätzlich kann man sich immer überlegen, ich möchte jemandem das Thema erklären, was ist nötig, um das Thema dem auch rüberzubringen und so kannst du deinen Artikel dann aufbauen. Und ich schreibe dann den Artikel auch wirklich runter, ohne über SEO nochmal nachzudenken.
Ja.
Das heißt, ich mache auch anhand dieser Keyword-Recherche so eine Grobstruktur, aber beim eigentlichen Schreiben denke ich null an Suchmaschinenoptimierung.
Ja, das heißt, es geht vor allem, du musst also letztendlich vor allem einen guten inhaltlichen Artikel schreiben.
Auf jeden Fall, das ist das Kernding.
Ja. Ja. Eine Frage noch, wenn du jetzt hauptsächlich von deiner Website lebst, ist es nicht auch einsam so oder hast du viel Austausch mit Leuten?
Ich glaube, das muss man sich grundsätzlich als Selbstständiger für sich bauen, wie man das gern hätte, weil es gibt ja kein richtig oder falsch. Es gibt ja auch genug Leute, die arbeiten gerne im Homeoffice und für die ist das auch unter dem Aspekt Hochsensibilität das Beste, was ihnen passieren kann. Man muss das für sich finden. Und für mich ist halt aktuell der beste Weg, entweder in einem Coworking Space zu arbeiten, wo ich zwar für mich sein kann und auch die Kopfhörer mal reinmachen kann und dann bin ich ja quasi ein bisschen außen vor. Oder mich jetzt, wie ich es jetzt habe, mein Modell ins Büro einzumieten, wo ich mein Einzelbüro habe, wo aber rundherum auch noch andere Leute sitzen, die auch zum Teil mit Suchmaschinenoptimierung und Online-Marketing zu tun haben und mit denen ich mich trotzdem austauschen kann. Das heißt,
also,
da baut man sein soziales Umfeld auch so ein bisschen selbst.
Also wo du den Kontakt optional hast, aber nicht haben musst.
Kann man so sagen, ja.
Ja. Was sind denn deine 3 Top-Tipps für gute Fotos für den Laien?
Ja, Ich würde es vielleicht ein bisschen aus dem Aspekt der Landschaftsfotografie ja. heraussehen. Grundsätzlich macht das Licht viel aus. Oder wir gehen mal mit Tipp 1 ran, das, was ich vorhin schon angerissen habe. Man muss irgendwie eine gewisse Meinung oder Begeisterung für sein Motiv haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dann kann man zu gutem Licht rausgehen. Das heißt, so zu Sonnenuntergang und Sonnenaufgangzeit ist immer unheimlich schönes plastisches Licht, wo man halt, man bewegt sich ja in einem zweidimensionalen Medium und versucht ja dem Betrachter trotzdem Dreidimensionalität mit der Tiefe irgendwie mitzugeben. Und das lässt sich bei diesem Abend- oder Morgenlicht relativ gut machen.
Also wenn die Sonne tiefer steht.
Genau, genau. Ja. Und wenn die Seiten, also die Motive von der Seite her angeleuchtet werden, dann ist halt eine Seite beleuchtet, die andere liegt im Schatten und das macht das Ganze schon plastischer.
Ja.
Ja, also Tipp Nummer 2 auf jeden Fall Licht berücksichtigen. Und dann würde ich als Tipp Nummer 3 sagen, es ist sehr hilfreich, sich mit dem Thema Bildkomposition zu beschäftigen, weil das völlig unabhängig ist von der Technik, die man einsetzt. Das sind eigentlich alle diese drei Tipps, die haben mit Technik so gut wie gar nichts zu tun. Da kann man also auch jede Kamera dafür nehmen.
Bildkomposition ist zum Beispiel goldener Schnitt.
Ja, das ist immer ein sehr, sehr plakatives Beispiel.
Was heißt das?
Grundsätzlich, ich will nochmal, ich sage gleich das noch zum goldenen Schnitt. Und zwar sich genau zu überlegen, was man im Bild haben möchte und was nicht. Das heißt, man kann auch viele Sachen schon weglassen und das Bild dadurch einfacher aufbauen. Und zum Beispiel zu sagen, ich nehme in einem Bild einen Vordergrund, einen Mittelgrund und einen Hintergrund mit drauf.
Ja.
Und versuche das immer einzubringen. Und da schafft man schon Plastizität. Und da kann man in dieser Richtung was mit Bildkomposition machen und über die Anordnung der Elemente im Bild ist zum Beispiel der goldene Schnitt eine Möglichkeit. Das ist was, was, wenn ich mich nicht täusche, von einem Italiener mal rausgefunden wurde, der gesehen hat, wenn man das Hauptmotiv an einer bestimmten Stelle im Bild anordnet.
Ein Drittel, ne, sagt man so auf ein Drittel.
Sogar noch ein bisschen verschoben, aber es geht in die Richtung Drittel. Dann ist es für das Auge besonders, besonders augenfreundlich. Eye candy, sagt man im Englischen.
Ja, ja. Ja. Ja, das finde ich auch, damit kann man viel machen. Selbst wenn man sogar mit dem Handy fotografiert, kann man da einigermaßen gute Bilder rausholen, indem ich einfach das Hauptmotiv da auf ein bisschen an den Rand stelle. Muss ich gucken, dass der Fokus dann richtig ist, ist der richtig fokussiert. Mhm. Aber dann sowohl in der Höhe als auch, also horizontal als auch vertikal, dann das Ganze auf ein Drittel. Und Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund.
Ist zum Beispiel eine Möglichkeit, genau.
Ja.
Und das sind, wie gesagt, Sachen, die sind unabhängig von der Kamera. Ich bekomme halt ab und zu auch die Anfrage per E-Mail, wie sieht es denn aus? Ich würde mir gerne eine Kamera kaufen, ich will mich in der Fotografie weiterentwickeln. Und oftmals ist es so, dass gar nicht so sehr das neue Equipment das ist, was einen weiterbringt, sondern sich wirklich mit den Themen der Fotografie an sich zu beschäftigen und vielleicht auch einen Workshop zu buchen oder ein Buch, Videokurs, was auch immer. Und sich darüber zu verbessern, anstatt eine neue Technik zu kaufen.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke dir, Matthias, für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Gut, dann wünsche ich dir noch schöne Ferien hier in Brandenburg.
Danke, danke dir auch.